Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Hallo Hahn und herzlich willkommen zur Ausgabe 83 im Hahner Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, heute beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien und das betrifft natürlich auch die Schülerinnen und Schüler der städtischen Gesamtschule in Hahn. Und deshalb freue ich mich, mit Isabel Pilger und Moritz Gerhards zwei Menschen von dieser Schule zu haben, die über diese Schule erzählen, ihre Geschichte erzählen, denn sie haben einen großen Teil des Projektes Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ins Leben gerufen. Seit März 2024 ist die Schule offiziell Teil des Netzwerks, aber Isabel berichtet eben aus ihrer Sicht als Lehrerin und Moritz aus seiner Sicht als Schüler von dieser Schule, denn die hat sich auf den Weg gemacht als Gesamtschule mit einem pädagogischen Konzept dahinter, hat sich unglaublich viel verändert in den letzten Jahren. Große Mensa, die jetzt gebaut wurde, insgesamt eine wirklich sehr große Schule mit sehr vielen Schülerinnen und Schülern. Und was da so der Alltag ist und wie das Konzept am Leben gehalten wird, das berichten die beiden. Ich hoffe, das interessiert dich sehr und du bleibst dran. Nach dieser Folge verabschiede auch ich mich erst einmal in die Sommerpause und wir hören uns dann wieder am Montag, den 1. September. Da darfst du schon ganz gespannt sein, was sich dann wieder erwartet mit neuen Geschichten aus Hahn und Grüten. Ja, jetzt hören wir doch mal Isabel und Moritz zu. Viel Spaß, schönen Sommer und bis bald. Ja, ich begrüße heute Abend ganz herzlich hier im Podcast Isabel Pilger und Moritz Gerhards von der Gesamtschule in Hahn zum Projekt Schule ohne Rassismus mit Courage. Ja, herzlich willkommen, dass ihr heute dabei seid.
Vielen Dank. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, Schule ohne Rassismus. Warum war das notwendig?
Ich glaube, dass das ein Thema ist, das nicht nur an Schulen notwendig ist, sondern eben gesamtgesellschaftlich einfach wichtig.
Mhm. Absolut. Jetzt habt ihr euch ja aber das so als Label gegeben. Ist das schon was Besonderes, ne? So hier im Kreis Mettmann, das hat ja nicht jede Schule, da so nach außen zu stellen. Also bei uns geht's halt vorwärts, wir sind couragiert und treten für bestimmte Werte ein. Moritz, aus deiner Sicht, du warst ja von Anfang an diesem Projekt dabei. Das Projekt ist jetzt auch schon über ein Jahr am Start. War das für dich einleuchtend, so als Schüler, als dieses Projekt auf euch dazukam?
Also es hat mir vor allen Dingen, ich würde sagen, sehr gut weitergeholfen quasi, Sachen eventuell besser zu verstehen. Wir haben viel, sag ich mal, als Team auch zusammengearbeitet an verschiedenen Projekten und konnten so auch so die, also wir konnten verschiedene Sichtweisen annehmen, konnten, sag ich mal, Leuten, sag ich mal, Angebote geben, so aus ihrer Haut rauszuschlüpfen und sowas. Das fand ich schon sehr gut.
Jetzt ist das ja wahrscheinlich so ein Prozess. Also wenn man das machen möchte, dann fängt ja erstmal wahrscheinlich eine kleine Gruppe an, vorzuarbeiten und sich auszutauschen, bevor man das so an die ganze Schule gibt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das bei euch?
Also bei uns hat das damals durch den Projektkurs, den wir in der EF wählen konnten, der war eigentlich dafür gedacht, für den internationalen Austausch verschiedener Schulen. Mhm. Das hat aber nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Deswegen sind wir halt, haben wir uns überlegt, was wir stattdessen machen könnten. Mhm. Und da sind uns verschiedenste Probleme an unserer Schule aufgefallen, um das auch so selbst zu reflektieren. Und deswegen hatten wir uns entschieden, das Projekt, sag ich mal, zu machen. Ja.
Mhm. Isabel, du hast es sozusagen an Land gezogen, ne? Also das ist ja, glaube ich, ist das ein Verein oder sowas, wo man das herbekommt, das Material und diese ganzen Dinge zur Umsetzung? Oder wie kamst du selbst da drauf?
Im Prinzip ist das ein bundesweites Netzwerk, würde ich das mal nennen. Die sitzen in Berlin, sind aber in NRW auch sehr verbreitet schon. Also viele Leute kennen auch dieses Label, dieses Logo. Wenn das irgendwo aufploppt, dann sagt das den meisten Leuten etwas. Man muss sich halt mal überlegen, in Hahn gibt es ja nicht so viele Schulen, um das mal so zu sagen. Und wir haben knapp, so viele Weiterführende auf jeden Fall nicht. Und wir haben knapp 1000 Schülerinnen und Schüler. Und die sind ja auch so ein bisschen.
Also ihr jetzt an der Gesamtschule, ne? Habt 1000 Schülerinnen und Schüler, ne?
Mhm. Ja, genau. Nur wir haben schon 1000 ungefähr. Ja. Und es ist ja auch so ein, also man kann es ja schon als eine Art Abbild der gesamten Stadt oder des gesamten Kreises sehen. Mhm. Und da kommen auch einige Sprachen und Kulturen eben zusammen. Ne? Und das eben nicht nur als Herausforderung, sondern eben vielmehr auch als eine Chance begreifen zu können. Das ist halt das Ziel dieses Projektes. Und weil es eben schon so insgesamt bekannt ist und ich natürlich auch Pädagogiklehrerin bin und es deswegen sowieso kenne, hat das sich einfach angeboten.
Ja, musste man da dicke Bretter bohren, um die Schulleitung davon zu überzeugen?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also die Schulleitung hat sich, das ist ja der Herr Hoffmann, ihr Namensvetter, dein Namensvetter.
Ja, genau.
Und der hat sich gefreut.
Was ist das für ein Prozess? Wie muss ich mir das vorstellen? Also man spricht mit dem Schulleiter, der gibt grünes Licht. Wie viele Lehrer braucht man dafür? Wie viele Schüler braucht man dafür, um überhaupt erstmal starten zu können?
Tatsächlich war das eher so ein bisschen andersherum. Das kam tatsächlich eher eben daher, Moritz hat ja eben schon gesagt, der Kurs war ursprünglich dafür gedacht, dass wir internationalen Austausch irgendwie finden und uns vernetzen. Und in diesem Zusammenhang kam es irgendwann dazu, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, irgendeine Schülerin eben reingestürmt ist und sich einfach darüber beschwert hat, was sie eben wieder gehört hätte auf dem Flur. Und dass es ja nicht sein könne, dass sowas einfach so hingenommen wird. Und natürlich nehmen wir als Lehrkräfte das nicht einfach so hin. Das ist natürlich unsere in erster Linie auch Dienstpflicht, da für demokratische Werte natürlich einzustehen. Das tun wir auch alle. Aber vor allem die Schülerinnen und Schüler, die Großen, sage ich jetzt mal, hier Moritz und so weiter, sahen sich da so ein bisschen auch in der Pflicht, da so ein bisschen reingrätschen zu können. Und zwar auf eine produktive Art und Weise und vielleicht nicht einfach nur pöbelnd oder sowas.
Okay, Moritz, das heißt, normales Schulhofgeplänkel, wie ich das auch noch kenne, da fallen halt mal ein paar deftige Worte. Sowas fällt da schon drunter, ne? Also ihr seid da in der Sprache schon sehr deutlich sensibler jetzt geworden, ne?
Ja, genau. Also das ist halt vor allen Dingen bei den kleineren, sag ich mal, bei den, keine Ahnung, 5er, 6er, 7er so, das wird halt mit dem Alter wird das immer weniger. Und deswegen hat die Idee, sag ich mal, uns als größere Schüler, sag ich mal, da einzumischen und, sag ich mal, zu zeigen, wie man das Ganze besser machen kann.
Gut, aber jetzt, also nochmal das Konzept dahinter. Also ihr habt ein tolles Schild an der Schule, ne? Müssen sich die Schülerinnen und Schüler jetzt quasi, wenn die jetzt bei euch zur Schule kommen, also gerade weil du sagst, eben bei den Jüngeren ist es so, ne, stelle ich mir vor, so im Sommer kommen wieder neue, werden welche wieder im Prinzip eingeschult, ja, in die weiterführende Schule. Da müssen die ja jetzt irgendwie auch informiert werden oder müssen die so eine Selbstverpflichtung abgeben oder wie läuft das im Prinzip auch ganz praktisch?
Genau, also am Ende ist es tatsächlich eine Selbstverpflichtung, die unterschrieben bzw. angekreuzt werden musste, und zwar anonym. Auf dieser Selbstverpflichtung steht eben sowas drauf, wie dass man sich, wie der Name schon sagt, verpflichtet einzugreifen, wenn man etwas mitbekommt, das eben gegen diese Grundsätze verstößt. Und wir brauchen eben, oder wir brauchten mindestens 70% der gesamten Schulgemeinschaft, die dafür stimmt. Und das hatten wir. Also wir hatten weit mehr als 70%, die gesagt haben, alles klar, ja, das wollen wir machen und wir verpflichten uns.
Hat das einen Grund, warum man das anonym macht?
Das ist eine gute Frage. Das sind quasi die Vorgaben dieses Projektes. Das wird eben so gehandhabt. Im Wesentlichen war das so, vielleicht kann das Moritz auch gleich noch mal ein bisschen ausführen, dass wir in jede einzelne Klasse gegangen sind, das Ganze erstmal kurz vorgestellt haben, kurz erläutert haben, warum das eben so wichtig ist. Und das hat sich jetzt vielleicht eben so angehört, als würden unsere 5., 6. und 7. Klassen ständig rumpöbeln. Das ist nicht der Fall. Aber wenn eben sowas aufkommt, ich meine, Kinder sagen manchmal Dinge, die sie aufschnappen, wo auch immer. Und sie sind sich der Bedeutung eben vielleicht gar nicht so richtig bewusst. Und um das so ein bisschen sichtbarer zu machen, haben wir gesagt, wir gehen in die Klassen. Also das heißt wirklich, der Projektkurs hat sich aufgeteilt. Die haben so eine kurze Einstiegsrede im Prinzip vorbereitet und dann die Zettel ausgeteilt. Und dann wurde das eben einfach angekreuzt und wieder abgegeben. Und dann wurde das Ganze vom Projektkurs eben ausgewertet.
Also mit einer satten Mehrheit habt ihr das Projekt wirklich auch basisdemokratisch durchgesetzt, ne? Ich meine, Wahlzettel bei der Bundestagswahl oder sowas ist ja auch anonym. Muss man ja auch mal so sehen, ne?
Das stimmt.
Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man dann auch wirklich mit seinem Namen voll und ganz dahinter steht, so wie ihr zwei, ne? Also ihr seid ja jetzt auch aus der Anonymität herausgetreten und pusht das Konzept auch nochmal nach vorne. Das finde ich dann schon toll, wenn man da für bestimmte Werte einstehen möchte, dass man dann auch persönlich mit seinem Namen und mit seiner ganzen Persönlichkeit auch da auftritt, ne? Ihr habt auch dann in diesem Konzept einen, ja, einen Paten bestimmen dürfen, ne? Oder eine, ja, wie nennt man das?
Nee, Pate ist richtig, ja.
Pate, ja.
Mhm, genau.
Und da ist es euch ja gelungen, wirklich auch eine wirklich große Persönlichkeit an Land zu ziehen für eure Schule. Nämlich Professor Dr. Hogelmann aus Berlin, ne? Kommt er, glaube ich, ne? Was ist die Aufgabe? Also erzählt er nochmal, wer ist das? Habt ihr den auch schon mal persönlich kennengelernt? Und was ist so seine Aufgabe?
Also Professor Dr. Hogelmann ist ein, ja, besonderer Pädagoge, würde ich schon sagen, der halt eine äußerst wichtige Theorie aufgestellt hat, die halt quasi in fast jedem Abiturjahrgang bis dato auch Thema war. Mhm. Und die Theorie, es geht halt vor allen Dingen um es geht um verschiedene Erziehungsstile, wie man halt sein Kind erziehen sollte. Und er war halt, sag ich mal so, durch den Pädagogik-Leistungskurs vor allen Dingen halt auch schon den meisten bekannt. Und wir wussten halt, was er vertritt, welche Werte er vertritt und was er macht. Und dadurch fanden wir es ganz naheliegend, dass er halt unser Pate sein könnte. Und er ist dann schlussendlich auch geworden. Er hat uns dann auch, er ist dann zu der Verleihung quasi angekommen. Und also zu uns gekommen, und im Anschluss hat er dann uns den beiden Pädagogik-Leistungskursen noch eine private Stunde, sag ich mal, gegeben.
Oh. Das erlebt man ja auch nicht alle Tage, ne? Das ist ja super. Ja.
Mhm. Das war schon echt besonders. Wir hatten also überlegt, wen wir da nehmen können, und es muss natürlich jemand sein, der hinter bestimmten Werten auch steht und auch weiterhin steht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass da in 2 Jahren irgendein Statement rausgebracht wird und wir dann vielleicht ein Problem bekommen, wenn wir einen Paten wählen, der eben nicht so richtig zu dem gesamten Vorhaben passt. Und da waren wir uns natürlich sehr sicher, so als Bildungsforscher, das wird schon gut gehen. Und ich habe ehrlich gesagt zunächst gar nicht damit gerechnet, dass er für sowas bereit wäre, weil er eben, also ich glaube, der hat eine Seniorprofessur auch in NRW an der Uni, lebt aber in Berlin. Und dann habe ich den einfach mal auf gut Glück mit so einem Mini-Essay angeschrieben, unsere Schule vorgestellt. Und der antwortete nur mit, ja, klingt gut, rufen Sie mich mal an, LG.
Cool.
Ja. Ja, total cool, ja.
Ja, aber das zeigt wieder, ne, wenn man einfach da offen ist und es einfach mal probiert, dann bekommt man auch ganz oft offene Türen angezeigt und kann da durchgehen, ne? Toll. Jetzt ist der Pate, hat er damit auch irgendwie auch mal eine Verpflichtung, so eine dauerhafte Verpflichtung für uns in Hahn übernommen? Also kommt er jetzt einmal im Jahr vorbei oder trägt er das nach außen hin? Oder wie ist da jetzt so die Zusammenarbeit mit ihm geplant?
Wir laden ihn ein. Wir haben jetzt im Sommer auch ein Schulfest, unser allererstes Schulfest. Wir sind jetzt bald vollzählig. Nach dem Sommer starten wir mit unserer Q2. Das ist ja dann der 13. Jahrgang. Dann sind wir endlich voll ausgestattet mit allen Jahrgängen. Und zu diesem Anlass wollten wir eben das erste Mal auch so ein Schulsommerfest machen. Da soll er natürlich kommen und auch zu anderen Veranstaltungen, die jetzt in näherer Zukunft noch geplant werden sollen. Insgesamt ist es aber, und das zeichnet ihn, glaube ich, auch wirklich aus, er ist offen für jegliche Fragen über jegliche Kommunikationswege. Also Moritz hat seine Nummer und kann ihm bei WhatsApp Fragen stellen zum Pädagogikunterricht. Das ist halt wahnsinnig Gewinn bringt, ne? Auch für so Schülerinnen und Schüler, dass die auch erleben, dass da ist eine Theorie von irgendeinem Kerl, der lebt und den gibt es wirklich und der ist auch bereit, mit uns tatsächlich Themen durchzugehen. Das ist schon besonders. Also er lebt ja in Berlin. Das heißt, er wird jetzt nicht jede Woche in Hahn vorbeischneien und mit uns einen Kaffee trinken gehen. Aber er ist eben ansprechbar und wahrscheinlich auch wieder bereit zu kommen, wenn wir ihn benötigen.
Mhm. Ja, finde ich super. Ja, also das zeigt ja auch nochmal, ist auch nochmal ein Aushängeschild für eure Schule, weil, sag mal so, die Schule hat ja schon eine bewegte Vergangenheit auch und einen ganz langen Weg schon hinter sich, eben jetzt zu dem Schulkonzept, wie ihr es jetzt aufgestellt habt. Da ist jetzt ein riesen Mensabau entstanden, noch dazu, dass die Kinder und Jugendlichen da auch verköstigt werden können. Und ihr Isabel, wir haben ein längeres Vorgespräch auch gehabt, ne? Also das Thema Pädagogik und Schwerpunkte legen, das zeigt sich ja auch bei euch so im gesamten Schulkonzept, ne? Also insofern ist das ja nur ein Teil dieses Konzept Schule ohne Rassismus, sondern eben das andere ergänzt das ja alles wunderbar, ne? Also dieses ganze Schulkonzept. Vielleicht möchtest du da nochmal ein bisschen was zu erzählen.
Kann ich gerne machen. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Es ging tatsächlich, glaube ich, in unserem Vorgespräch vor allem um den Klassenrat als feststehende Unterrichtsstunde jede Woche. Mhm. Im Prinzip, ich weiß nicht, ob Moritz da vielleicht gleich mal aus seiner vergangenen Zeit drüber sprechen möchte. Im Prinzip geht es so ein bisschen darum, ich habe ja eben schon gesagt, wir sind eine sehr vielfältige Schule, zahlreiche Kinder mit unterschiedlichsten Hintergründen sind bei uns. Und das Wichtigste ist im Prinzip, damit sowas funktioniert, das soziale Miteinander. Dass sowas wie demokratische Grundprinzipien im Prinzip erlernt werden, dass Kinder Verantwortung für eigene Probleme übernehmen, dass sie lernen, wie man mit Konflikten umgeht und die selbstständig löst und so weiter. Und was wir im Klassenrat eben anstreben, ist es, wir nennen es auch soziales Lernen, dass die Kinder eben wirklich wie in so einem kleinen Rad zusammenkommen, in der Regel in der Mitte als Stuhlkreis oder wie auch immer, und dann Zettel gezogen werden, die Kinder im Laufe der Woche in einen sogenannten Briefkasten geschmissen haben. Die werden dann vorgelesen, in der Regel anonym. Und dann versuchen die Kinder untereinander Lösungen zu finden für Probleme, die eben klassenintern aufgekommen sind. Am Anfang moderiert man das als Lehrkraft. Man ist ja immer mit den Klassenlehrkräften dann auch im Klassenrat so ein bisschen durch. Und irgendwann kann man das wirklich abgeben. Also ich habe jetzt eine 6. Klasse im 2. Halbjahr und die sind mittlerweile schon richtig fit da drin, sowas selbst in die Hand zu nehmen und zu moderieren.
Frau Hut ab. Ne? Was sind das so für typische Probleme, die da so aufploppen, Moritz?
Ja, das sind halt vor allen Dingen so kleine Streitigkeiten auf dem Schulhof oder sowas. Mhm. Halt diese, also ich würde sagen, diese allgemeinen Probleme unterhalb der Kinder oder halt vielleicht auch so Probleme in der, also mit den Lehrern zum Beispiel auch, das muss man auch offen ansprechen, dann sowas. Und dafür eignet sich halt der Klassenrat vor allen Dingen sehr gut. So, ja.
Behandelt man dann die Themen anonym oder spricht man da auch mit Namen an, der hat mich geärgert oder die hat das zu mir gesagt?
Ja, also ich bin halt selber erst zur 10. Klasse auf die Gesamtschule gekommen. Und deswegen habe ich halt dieses Ganze aus den jüngeren Jahrgängen nicht ganz mitbekommen. Aber in der 10. Klasse gab es halt vor allen Dingen während des Klassenrates, so diese Probleme wurden dann auch ganz offen angesprochen. Mhm. Und dann wurden halt, dann konnte die Person das selber entscheiden, ob sie dann halt, sag ich mal, einen Namen noch erwähnt oder nicht. Aber meistens ging das alles anonym vonstatten, wenn es überhaupt solche Probleme gab.
Was war denn für dich ausschlaggebender Punkt, die Schule zu wechseln? Also das war ja dann wahrscheinlich hier innerhalb von Hahn, oder?
Ja, genau.
Also jetzt, ohne Namen zu nennen. Ne? Nee, aber gab es jetzt ein unterschiedliches Konzept? Also dass du gesagt hast, das gefällt mir jetzt bei der Gesamtschule aus den und den Gründen dann besser?
Nee, tatsächlich nicht, sondern ich musste gehen. Dadurch, dass ich meine Noten halt, also die Noten waren nicht entsprechend für das Gymnasium gedacht, sag ich mal. Ja. Also ich hätte halt theoretisch ein E gehen müssen irgendwann. Und bei dem Jahrgang war dann aber schon zu Ende, weil ich halt in einem Fach meine Note nicht erreicht hatte. Mhm. Und dann bin ich auf die Gesamtschule gewechselt. Mhm. Und hab da meinen Realschulabschluss gemacht gehabt. Und dann war der aber wirklich so gut. Also ich habe die Noten sind so viel besser geworden, dass ich mich halt dazu entschieden habe, dort auch mein Abitur zu machen.
Cool. Und der Pädagogik-Leistungskurs, den du jetzt belegt hast, warum hast du dich dafür entschieden?
Ja, also ich hatte in der, ich glaube in der 10. oder in der EF, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, hatten wir einen Vertiefungskurs. Da konnte man wählen zwischen Mathe, Englisch, Deutsch als Vertiefungsfächer dann auch wirklich für die ZK-Klausuren, für die Zentralklausuren, mhm, oder halt so Sachen wie Pädagogik. Und ich hatte mich dann damals für Pädagogik entschieden und mich hatte das halt, also ich fand das super spannend, super interessant. Und dann hatte ich das in der EF erstmal als normaler Kurs und habe mich dann als Leistungskurs, sag ich mal, eintragen lassen. Also, ja, genau.
Okay, jetzt habe ich mal nochmal eine Frage. Du hast ja schon mehrfach EF erzählt oder EF genannt. Was ist das?
Also die EF ist quasi die Einführungsphase. Also das ist, sage ich mal, diese Übergangsstufe zwischen dem Realschulabschluss nach der 10 und der Abiturvorbereitung der Q-Phase.
Ah, okay.
Also.
Okay.
Genau, man spricht von der gymnasialen Oberstufe, die ist eben aufgeteilt. EF steht für Einführungsphase, so wie Moritz gerade schon richtig gesagt hat. Das ist im Prinzip an der Gesamtschule Klasse 11. Und dann gibt es Q1, Klasse 12 und Q2, das ist die Klasse 13.
Okay, also Phase schreibe ich immer noch mit PH. Ist das auch anders geworden? Oder
nee.
Wird das mit F jetzt geschrieben? Oder ist das wegen Einführung? Oder?
So ist es. Ja, ist eine sehr ungünstige Abkürzung.
Das stimmt ja. Nicht, dass hier hinter ein Shitstorm losgeht, ne? So nach dem Motto, guck mal, die können gar nicht mehr schreiben.
Phase schreiben wir immer noch so.
Okay. ja, cool. Willst du das doch mal beruflich machen, Moritz? So in Pädagogik dann zu arbeiten? Oder weißt du das noch nicht?
Also eigentlich wollte ich das nicht machen, sondern ich wollte halt in eine andere Richtung einschwenken. Aber ich habe durch mein Praktikum und sowas, sage ich mal, nochmal neue Einblicke bekommen. Ich habe in einer Sozialeinrichtung auch mein Praktikum gemacht und dadurch habe ich einen anderen Blickwinkel bekommen. Und ja, ich würde jetzt nicht Pädagogik auf Lehramt studieren oder sowas ähnliches, aber ich würde schon in die pädagogische Richtung gehen, ja. Das, finde ich, hat mir der Pädagogikkurs auch sehr gut beigebracht, sag ich mal, in die richtige Richtung zu gehen.
Ja, cool. Und wenn du studieren willst, ich meine, du hast die Handynummer vom Professor Hohlmann, da dürfte ja nichts im Wege stehen dann, ne, quasi.
Nee.
Ja, cool, aber Isabel, ist doch eine Erfolgsstory für eure Schule, ne? Da kommt ein Schüler, ich sage jetzt mal, mit vermeintlich schlechten Noten vom Gymnasium zu euch und wird deutlich besser, sie erkennt seine Stärken und hat über Wahlmöglichkeiten auch dann die Möglichkeit, so zu belegen, die Fächer, dass man damit auch erfolgreich sein kann, ne?
Ich glaube auch, also eine größere Auszeichnung gibt es am Ende ja nicht, ne? Das ist tatsächlich so, dafür lohnt es sich. Wir haben jetzt auch Kinder, die sind mittlerweile in Moritz Stufe, also bei den ganz Großen, die kamen mit uns mit einer Hauptschulempfehlung oder mit einer Realschulempfehlung und die sind jetzt in der Oberstufe und machen einen richtig guten Job. Da sieht man einfach, dass man nach der 4. Klasse eben nicht immer schon entscheiden kann, wo es lang geht. Das bedeutet jetzt nicht, dass das alle Kinder schaffen oder schaffen müssen. Ganz im Gegenteil. Aber manche Kinder brauchen einfach, was ihre Entwicklung betrifft, ein bisschen länger. Und dann klappt das. Und wenn Moritz jetzt auch noch sagt, ich studiere vielleicht Pädagogik, das stimmt nicht beim Wort, Moritz, ne? Das, nach dem Abitur, frage ich mal, wie es so läuft.
Ihr seid ja nicht nur eine Schule ohne Rassismus, ihr seid ja eine Schule ohne Hausaufgaben, ne?
So ist es.
Das ist ja ein Traum eines jeden Schülers, Moritz, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also, chillen ohne Ende, oder wie heißt das dann bei euch?
Ja, also das ist gut. Ich kenne es ja vom Gymnasium damals da nicht anders. Ich hatte da ja immer Hausaufgaben. Und jetzt an der Gesamtschule, als ich dann rübergekommen bin, hatten wir halt damals noch das Siegeln in der Jahrgangsstufe, wo ich dann reingekommen bin. Das ist halt ein Konzept, wo wir die Aufgaben, die wir über den Tag bekommen, sage ich mal, die machen wir dann in dieser Stunde. Das sind dann, bekommen wir verschiedene Segelaufgaben, die bearbeiten wir dann zusammen in der Klasse, in der Stunde mit unserem Klassenlehrer. Und dort haben wir dann die Aufgaben bearbeitet, aber halt auch eventuelle organisatorische Sachen und sowas besprochen.
Segel heißt das? Segeln?
Segeln. Also mit N noch dran, genau.
Ah ja. Mhm.
Genau, steht für selbstgesteuertes Lernen. Ah. Also es gibt ja zahlreiche Studien auch zu den Themen. Ich möchte jetzt euch auch gar nicht damit langweilen, aber im Prinzip weiß man heute, dass Hausaufgaben gar nicht so richtig den Nutzen haben, den man sich jahrzehntelang versprochen hat. Generell sind aber Hausaufgaben schon, oder im Prinzip Übungsaufgaben, sinnvoll, um eben, wie der Name schon sagt, Dinge zu üben oder zu vertiefen. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, Stichwort soziale Ungleichheit, manche Kinder haben zu Hause einfach nicht so unbedingt die Möglichkeiten, mit einem Elternteil sich zu Hause hinzusetzen und zu sagen, so, und wir üben jetzt das, was wir heute gelernt haben. Also bei meiner Mutter wäre auch nach Klasse 8, wäre das nicht mehr möglich gewesen damals. Und indem man das eben so handhabt, dass man feste Segelstunden, so nennen wir das eben, in unseren Schulalltag einbauen, können wir eben sicherstellen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, frei zu üben und eben bei Bedarf auch eine Lehrkraft da haben, die helfen kann und die dann wirklich helfen kann und nicht noch schauen muss, wie das eigentlich nochmal geht da.
Das heißt, ihr habt es einfach auch anders organisiert, ne? Das gesamte Konzept. Ihr habt ja jetzt nicht mehr Stunden als Lehrkräfte oder ihr habt auch nicht bedeutend viel mehr Lehrer wahrscheinlich als andere Schulen, sondern ihr habt das Konzept so aufgebaut, dass ihr es einfach anders verteilt habt wahrscheinlich, ne?
So ist es, genau.
Okay. Dann hast du gesagt, Isabel, unterschiedliche Kulturen, die bei euch an der Schule sind, ne? Wie ist denn so der Migrationsanteil oder mit Menschen mit Migrationshintergrund? Ist der besonders hoch bei euch oder ist der Hälfte-Hälfte oder kann man das überhaupt sagen?
Also dazu gibt es natürlich keine Erfassung. Wir erfassen nicht, welche Kinder mit Zuwanderungsgeschichte zu uns kommen. Aber wenn man sich anguckt, so gesamtgesellschaftlich sind, glaube ich, sagt man irgendwie, dass ein Viertel aller Menschen in Deutschland Zuwanderungsgeschichte hat. Und da sind wir auf jeden Fall auch drüber. Also ich kann überhaupt keine Einschätzung geben. Und wie gesagt, ich bin mir auch sehr sicher, dass unsere Schulleitung da keine Statistik drüber führt. Aber es ist höher. Und das ist aber überhaupt kein Problem tatsächlich. Das ist einfach die Normalität. Und bei uns gehen Kinder am Ende von der Schule und wissen, wie die Welt aussieht. Ne? Und zwar, also wie bunt sie tatsächlich ist und sind nicht geschockt nach der Schule, was es eigentlich noch so alles gibt.
Ja, weil ich komme jetzt eben nochmal auf andere Kulturkreise zurück, wo bestimmte Aussagen gar nicht, also irgendwie rassistisch gemeint sind, sondern die sind da vielleicht ganz normal. Ja, aber wir definieren die halt ein bisschen anders. Ja, also ich kann das auch selber sagen. Ich war auch jahrelang hier in Hahn in der Flüchtlingshilfe mal aktiv bei der Caritas und hatte da mit sehr vielen jungen Männern zu tun. Ne? So, die hatten zum Beispiel ein ganz anderes Frauenbild. Ne? Ist auch so ein Thema. Ne? Und wenn ich jetzt denke, so da kommen jetzt auch welche aus solchen Familien mit Migrationshintergrund, vielleicht auch mit Fluchterfahrung. Nehmt ihr die Eltern denn dann irgendwie auch mit bei eurem Konzept? Gibt es da regelmäßig Elternabende oder werden die auch irgendwie gebrieft, dass die das auch von zu Hause aus eher unterstützen? Oder ist das wirklich nur eine Sache für die Schülerinnen und Schüler?
Also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen den Kindern, die vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, wirklich flüchten, also fliehen aus ihrem Herkunftsland, was vielleicht einfach nicht sicher war. Das ist natürlich was ganz anderes. Dafür haben wir sogenannte DATS, das steht für Deutsch als Zweitsprache, DATS-Klassen. In denen werden die Kinder als erstes aufgefangen tatsächlich und nochmal ganz anders auch betreut. Da geht es natürlich im Wesentlichen auch primär darum, erstmal die deutsche Sprache zu erlernen und erstmal anzukommen. Diese Kinder sind natürlich nicht nur in der DATS-Klasse, sondern werden auch den Regelklassen zugeteilt. Das heißt, weiß ich nicht, in der 6a, es ist ganz fiktiv, einfach nur ein Beispiel, sind zwei Kinder mit Zuwanderungsgeschichte, die sind auch in der 6a, die sind auch zum Beispiel eben in so Klassenratsstunden immer dabei, damit sie auch das Gefühl haben, tatsächlich ein Teil der 6a zu sein, gehen aber in den Hauptfächern in der Regel erstmal dann zum DATS-Unterricht, also in den Deutschunterricht. Es sei denn, und das sehen wir auch ganz häufig, diese Kinder sind in Fächern wie Englisch oder Mathe schon viel weiter, dann gehen die auch einfach in den Englisch- oder Matheunterricht, völlig unabhängig davon, ob sie Deutsch schon beherrschen oder nicht, weil sie auch so klarkommen. Das gibt es auch. Und vielleicht ganz kurz zu diesen unterschiedlichen Kulturkreisen, die du eben angesprochen hattest. Solche Aussagen oder irgendwie bestimmte Frauenbilder oder sowas, klar ist mir das alles schon mal untergekommen. Allerdings kann man das super schnell eindämmen, einfach weil man ja auch als Lehrperson bestimmte pädagogische Kenntnisse hat, damit es gar nicht erst entsteht. Also Kinder sehen uns als Lehrkräfte in erster Linie und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren an der Gesamtschule in Hahn. Stimmt das? Ja, ich glaube schon. ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Da ist mir sowas noch nie untergekommen, beziehungsweise überhaupt, ich sehe da überhaupt keinen Unterschied, ob das Kind eine Zuwanderungsgeschichte hat oder nicht. Natürlich gibt es auch Kinder, die mal sich im Ton vergreifen oder in irgendeiner Form respektlos interagieren. Das spielt aber überhaupt keine Rolle, wo dieses Kind seine Wurzeln hat.
Mhm. Mo ist immer zu diesem respektlosen Verhalten. Also es hat ja viel mit Sprache zu tun. Ne? Jetzt gibt es auch noch andere Probleme am Schulhof. Cybermobbing, Mobbing überhaupt, auch Gewalt, ne? Erpressung. Also jetzt nicht alles bei euch an der Schule, aber das hört man ja immer wieder, dass da auch Gewaltvideos geteilt werden über irgendwelche WhatsApp-Gruppen, also wird wirklich abartigen Videos, Kinderpornografie sogar unter Schülern geteilt wird und. Geht euer Konzept und euer Projekt dann auch so weit oder konzentriert ihr euch wirklich nur so auf das Thema Rassismus?
Nein, es konzentriert sich nicht nur auf das Thema Rassismus, sondern es geht vor allem darum, halt wirklich, dass wir über alle möglichen gesellschaftlichen Probleme reden mit den Schülern, dass wir, sag ich mal, auch so eine, das sind halt vor allem die Lehrer, aber so eine Anlaufstelle sind für Schüler, die halt ja Probleme damit haben mit Mobbing oder mit anderen ja gesellschaftlichen Problemen, die der Person halt auf dem Herzen liegen. Und wir probieren halt dann auch wirklich aktiv diese Probleme anzugehen, diese Probleme, sag ich mal, zu bekämpfen, weil das sind einfach Sachen, die wir bei uns in der Schule nicht möchten. Die möchte keine Schule haben, aber ja, und wir bekämpfen das halt aktiv wirklich dann auch.
Also gut, dass du sagst, also wir möchten es eigentlich nirgendwo haben. Ne? Also nicht nur an der Schule, nicht? Aber da fängt es ja eben an, dass man so, sozusagen da schon mal mit den Jüngsten auch da irgendwo anfängt und da eben diese Spielregeln auch mal so vereinbart, ne? Was geht und was geht eben nicht. Ne? Das ändert sich ja auch, ne? Also ich sag mal, zu meiner Zeit wurde ja, als ich Schüler war, da gab es das Thema Gendern gar nicht, ne? So, also was die sensible Sprache angeht. Ist das auch ein Thema bei euch, Isabel, so im Unterricht? Also gendert ihr mit der Sprache oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, das ist sehr davon abhängig, welche Lehrkraft unterrichtet, wie immer. Ne? Das ist ja klar, wir sind ja auch Menschen, Individuen und entscheiden selbst. Ich bemühe mich, möglichst genderneutral zu sprechen. Das heißt, ich spreche von, ja, in der Regel Lehrkräften. Lernenden. Ja, Lernenden ist wirklich eine schöne Umschreibung, finde ich. Gerade weil es ja auch so schön das Wort Lernen nochmal drin hat. Aber Schülerinnen und Schüler sage ich in der Regel, das ist natürlich auch nicht ganz genderkonform. Ne? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu sagen. Ich sehe tatsächlich auch oft in Klausuren der Oberstufe sowas wie SchülerInnen mit Sternchen oder mit dem Doppelpunkt. Es gibt verschiedene Varianten. Das ist alles zulässig. Das kann einfach entschieden werden. Das, da mache ich aber, also das werde ich niemandem vorschreiben. Okay. Ich möchte mich einfach selbst bemühen, alle irgendwie abzuholen.
Mhm. Jetzt hattest du mir im Vorgespräch auch gesagt, das Thema Inklusion spielt auch noch eine Rolle bei euch an der Schule, ne? Das ist ja auch, das sind dann körperlich eingeschränkte Personen oder geistig eingeschränkte Personen oder wie muss man sich das vorstellen? Welche Menschen kommen da so zu euch? Also ist ja auch immer die Frage, was kann ich als Schule da leisten? Ne? Da brauche ich ja spezielle Kräfte dann auch, ne? Die den Unterricht mit begleiten.
Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir sind eine inklusive Schule. Das bedeutet, dass wir Kinder mit verschiedensten Einschränkungen oder Beeinträchtigungen haben. Das können körperliche Beeinträchtigungen sein, Kinder im Rollstuhl beispielsweise. Die haben dann auch sogenannte E-Helfer. Das sind Inklusionshelfer, die dann einfach den Alltag so ein bisschen mitbegleiten. Die Schule muss natürlich auch entsprechend ausgestattet sein, ne, mit einem Aufzug und dass man eben auch die Fluchtwege bereithalten kann für Menschen im Rollstuhl. Das können aber auch geistige Beeinträchtigungen sein.
Okay, aber diese Schülerinnen und Schüler werden aber ganz normal in den Klassenverbänden mit betreut, ne? Die sind jetzt nicht genau in der Spezialklasse, ne?
Nee, genau. Das wäre ja auch tatsächlich gar kein inklusiver Gedanke dann. Dann würde man sie ja wieder in eine andere Klasse stecken, dann können wir es auch sein lassen. Genau.
Ja, stimmt. Ja, war wieder doof gedacht von mir. Ja,
alles gut.
Ja, aber gut, aber das sorgt ja auch dann, allein schon, wenn du eben Mitschüler von anderen Kulturkreisen hast, unterschiedliche Sprachen, aber eben auch vielleicht mit so einem Handicap, sorgt ja auch nochmal dafür, dass so eine Klasse auch wahrscheinlich viel sensibler auf bestimmte Punkte und Themen dann reagiert, ne?
Total. Also da haben wir tatsächlich überhaupt keine Schwierigkeiten. Wir haben Freundesgruppen, die aus allen möglichen Kindern bestehen. Da sind dann eben, ist dann eben auch mal ein Kind im Rollstuhl dabei oder ein Kind, das irgendwie vielleicht leicht sehgeschädigt ist oder sowas. Das gibt es alles. Das ist einfach normal. Also so wie es eben auch gesellschaftlich normal sein sollte, ist es bei uns einfach normal und gehört dazu. Das ist einfach so.
Ist denn das Label jetzt quasi dauerhaft für euch verliehen worden oder müsst ihr euch das nochmal erarbeiten mit neuen Maßnahmen oder sowas?
Naja, also die Arbeit beginnt ja eigentlich erst, nachdem man dieses Label hat. Also das ist ja einfach so. Also wir brauchten, dieser Prozess hat eine Weile gedauert, bis wir dann eben soweit waren. Und jetzt versuchen wir eben schrittweise daran zu gehen. Also momentan, das kann vielleicht Moritz gleich erzählen, wir versuchen gerade mit Hilfe von Kinderbüchern, die eben zum Beispiel unterschiedliche Körperformen darstellen, solche Themen den Kindern eben auch näher zu bringen. Und meine Idee ist so ein bisschen, auch stufenübergreifend dazu arbeiten. Denn Kinder hören ja mir zu, weil sie müssen. Aber wenn dann so ein cooler Zwölfklässler kommt, dann hört meine sechste Klasse viel lieber zu als mir. Das ist einfach so. Die sind dann, die finden das toll, dass dann die großen Schülerinnen und Schüler denen was erklären und so weiter. Vielleicht erzählt Moritz ein bisschen was.
Wollte gerade sagen, das passt ja auch perfekt zu einem Pädagogik-Leistungskurs, ne? Wenn man dann solche Aufgaben noch übernimmt.
Ja, also wir machen das tatsächlich nicht im PEDA-LK, sondern machen das in einem Projektkurs, der, also es ist im Prinzip Identität. Wir reden viel über diese verschiedenen Themen halt, über Identität, aber auch Inklusion. Und da haben wir uns halt gerade, sag ich mal, als Thema genommen, dass wir uns verschiedene Kinderbücher angeguckt haben. Und wir wollen halt jetzt damit, sag ich mal, arbeiten und den Kindern aus der sechsten Stufe, aus dem Sechserjahrgang näher bringen, die verschiedenen Themen, so über die verschiedenen Körper, dass man seinen eigenen Körper, sag ich mal, annehmen muss, dass also nicht annehmen muss, sondern dass man halt so ist, wie man ist. Und machen das halt dann in Form einer Stationsarbeit demnächst, dass wir dann in die Klassen gehen und dann kriegen die Kinder verschiedene Stationen, die sie bearbeiten müssen, wo sie halt vor allen Dingen lernen sollen, so wie sie eigentlich sind und wie die Gesellschaft an sich ist. Ein Thema zum Beispiel wären auch noch die Stolpersteine und sowas. Darüber werden wir dann auch da reden. Und es geht halt vor allen Dingen darum, dass wir als ältere Schüler den kleineren, in Anführungszeichen, sag ich mal, beibringen, wie es dann, beibringen, wie es dann sein wird in ein paar Jahren schon, sag ich mal, wenn sie älter werden auch.
Und Ziel mit diesen Kinderbüchern, also nicht Bibi und Tina und andere, die man sich da anschaut, sondern das sind ja schon spezielle Kinderbücher, ne? Also wo das auch thematisiert wird mit den unterschiedlichen Körperformen, Körpergröße, Körperumfang, klein, groß, pickelig und weiß ich wahrscheinlich so, ne?
Ja, genau.
Genau. Und Ziel ist es aber, dass die Schülerinnen und Schüler, die sich dann mit dem Thema beschäftigen, dass sie quasi so resilient werden und sagen wir mal für sich auch einfach zu sich stehen, ne? So wie sie sind.
Ja, genau. Die sollen halt mehr über sich selber lernen, dass man, sag ich mal, so ist, wie man ist und dass man halt auch, sag ich mal, sich nicht für andere verstellen muss, dass man halt in seiner eigenen Rolle bleibt und seinen Charakter, also sie sollen halt auch lernen, dass man selber als Person einzigartig ist.
Ja, absolut. Und wertvoll, ne? Also viele haben ja auch so ein Selbstwertthema, ne? Dass sie sagen, ich weiß nicht, man steht ja auch heute in den sozialen Netzwerken, glaube ich, permanent irgendwie im Austausch und auch im Vergleich, ne? Also man sieht ja eigentlich immer nur tolle, sportliche, interessante Menschen da auf irgendwelchen sozialen Medien, die nur am Feiern sind und was weiß ich so. Und wenn man mal einen schlechten Tag hat, ist man eigentlich schon gefühlt raus, ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ihr da so dieses Selbstwert stärkt, den Selbstwert, das Selbstwertgefühl der Schülerinnen und Schüler, ne?
Ja.
Wie kam es dazu, Isabel? Das ist so, sag ich mal, ist das heutzutage üblich, dass sowas auch mit in den Unterricht eingebaut wird oder ist das eine Spezialform von euch?
Also ich glaube, das ist gar nicht so unüblich, wie es sich jetzt vielleicht anhört. Also Pädagogik ist natürlich auch ein weites Fach, das muss man natürlich auch dazu sagen. Und wir haben ja diesen pädagogisch-ästhetischen Schwerpunkt, ne? Wir haben einen Pädagogik-Leistungskurs, wir haben sogar zwei tatsächlich in einer Stufe, das ist eine Menge. Wir haben einen Kunstleistungskurs und all diese Themen, das ist eben so unser Steckenpferd. Es gibt viele naturwissenschaftliche weiterführende Schulen, also mit dem naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Wir sind natürlich, also wir sind auch eine MINT-Schule, da möchte ich jetzt gar nicht diesen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt unserer Schule aberkennen. Aber wir haben eben auch diese pädagogische Perspektive. Und
vielleicht nochmal mit euren ganzen Abkürzungen. Also MINT heißt...
MINT umfasst alle naturwissenschaftlichen Fächer, Mathe, also Informatik und so weiter.
Ah.
Die haben wir natürlich auch. Auch Technik ist bei uns ein großes Thema. Aber eben vor allem jetzt gerade in der Oberstufe ist ja Pädagogik auch ein neues Fach. Die haben das ja vorher gar nicht. Genau, und so kam es, dass ich irgendwann festgestellt habe, auch anhand meines Neffens tatsächlich, dass Kinderbücher sich einfach verändert haben. Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Und dass Kinderbücher eben auch viel, viel diverser auftreten. Also man sieht viel, viel mehr auch Körper, die einfach ein bisschen unterschiedlich sind. Verschiedene Hautfarben, verschiedene Haarfarben, verschiedene Haarstrukturen und so weiter. Und damit sollte man vielleicht arbeiten. Also einfach mal, im Prinzip geht es darum, die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass man das auf dem Schirm hat. Und dass das eben noch nicht immer so war, dass wir das so sehr präsent haben.
Mhm. Ich finde den Begriff eben auch gut, dass ihr es auch Identität nennt. Ne? Also es hat eben was damit zu tun, wer bin ich, was macht mich aus, wo sind meine Wurzeln, wo komme ich her und wie begebe ich mich in die Gemeinschaft herein. Ja? Wen möchte ich dann auch darstellen? Man nimmt ja auch unterschiedliche Rollen ein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man erstmal so für sich sattelfest ist und sagt, okay, das macht mich aus und das bin ich. Ne?
Genau, so ist es. Und jetzt sind wir noch mal beim Thema Sprache. Viele Kinder haben eben nicht Deutsch als erste Sprache. Die haben Deutsch als Zweitsprache gelernt und ihre erste, ja, früher hat man gesagt Muttersprache. Heute sagt man vielleicht eher sowas wie Erstsprache oder Familiensprache, benutzen auch viele den Begriff. Wir können nicht leugnen, dass diese Kinder diese verschiedenen Sprachen mitbringen und vor allem können wir die auch nicht verbieten im Schulkontext. Wir können, also Sprache ist Teil unserer Identität, das ist einfach so. Wir drücken mit Hilfe unserer Sprache verschiedenste Dinge aus und ich bin ja selber auch zweisprachig aufgewachsen, das heißt im Spanischen benutze ich ganz andere Begriffe als im Deutschen und die Denkweise verändert sich auch von Sprache zu Sprache. Und wenn wir jetzt Kindern einfach aberkennen, dass sie diese Erstsprache im Schulkontext nutzen können, dann erkennen wir diesen Kindern eben eine ganze Menge mehr ab, als wir vielleicht so auf den ersten Blick sehen. Mhm. Und das wollen wir eben einfach vermeiden, dass die Kinder kommen und mit ihrer gesamten Identität da sind.
Nee, Hut ab auch da für euer Engagement an der Schule, für die Schülerinnen und Schüler und auch für euch. Fürs ganze Miteinander so an so einer Schule. Das finde ich schon toll, dass ihr da so ein Herzblut reinsteckt und sagt, nee, ist uns egal, ist ein Job, sondern ihr wollt da was verändern und auch eben in der Gemeinschaft einen anderen Umgang miteinander haben. Finde ich ganz toll.
Ja, und am Ende lohnt es sich, ne? Wenn Moritz mir sagt, dass er jetzt vielleicht Pädagogik studiert oder jetzt genau weiß, wo es für ihn hingeht, dann ist das natürlich viel wert. Ne? Also man weiß auch, wofür man es macht. Und am Ende erleichtert man sich ja selbst auch das Leben, wenn man dafür sorgt, dass die soziale Umgebung angenehm ist.
Ja klar. Moritz, aus deiner Sicht, hat sich denn jetzt nach dem Projekt irgendwas tatsächlich auch unter den Schülerinnen und Schülern verändert? Oder ist es eigentlich so, läuft also nebenbei aus Schülersicht jetzt so?
Also ich würde sagen, dass ich viel mehr Respekt untereinander merke, sage ich mal. Sei es auf dem Schulhof, so wenn, also ich habe wenig Streitigkeiten oder sowas mitbekommen, auch dass ich merke, dass die Sprache sich ein bisschen verändert hat, also dass sie nicht mehr so ja vulgär untereinander reden, dass sie halt nicht mehr so, sich nicht mehr gegenseitig einfach direkt beleidigen oder so, sondern halt einfach normaler miteinander umgehen. Und auch, dass man sich gegenseitig mehr hilft, sage ich mal. Die Kinder, die, sage ich mal, eine Behinderung zum Beispiel haben oder sowas, die werden halt, finde ich, aber das nicht nur seit dem Projekt so, sondern schon länger, würde ich sagen, an der Schule, dass die halt sofort aufgenommen werden und ja quasi wirklich das Miteinander einfach gestärkt wurde durch dieses Projekt auch. Aber ich finde generell, dass das auch schon vorher sehr gut war und ich finde sowas auch immer extrem wichtig, sage ich mal, für eine Schule.
Ja, und so, ich sage mal, herzerwärmend so euer Projekt ist und der Umgang miteinander, das merkt man ja auch hier in diesem Gespräch. Ihr seid da sehr wertschätzend unterwegs. So schlimm sieht der Schulhof aus, finde ich immer. Ne? Der hinkt so ein bisschen hinterher. Der müsste eigentlich, der passt eigentlich gar nicht so zu dem, was ihr so in der Schule macht. Also draußen sieht es aus wie Hulle. Ja, also
ja,
mit
man
den
muss
Treppen
jetzt überlegen
und dem ganzen Chaos da. Ne?
Genau, man muss so ein bisschen gucken, von welcher Seite man kommt. Also hintenrum, da wo die Mensa ist.
Turnhalle ist.
Da wo unsere Mensa ist, unsere neue, da ist ja ganz viel gemacht worden. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Schule, das hast du eben auch schon gesagt, eine lange Geschichte hat. Da war ja früher eine Haupt- und eine Realschule drin und unser Hauptgebäude, wir haben mittlerweile drei große Gebäude. Das Hauptgebäude ist eben das alte Gebäude. Ne? Das müssen wir auch gar nicht schönreden, das ist so. Aber dadurch, dass das Mobiliar total neu ist von innen und wir sind ja total gut ausgestattet tatsächlich. Wir haben ja keine normalen Tafeln, wir haben nur Whiteboards ausschließlich in allen Räumen mit Beamern. Alle Kinder haben ein iPad. Wir sind, und wir natürlich auch als Lehrkräfte, von innen sieht man das nicht. Versprochen.
Ja, finde ich ganz toll. Also euer Engagement, ich kann das nur noch mal wiederholen und auch eben dieses moderne Lernen, ja, das finde ich klasse, dass wir sowas in Hahn haben. Merkt ihr das auch in den Anmeldezahlen oder habt ihr Probleme, die Klassen voll zu bekommen, so im Jahreswechsel?
Nee, unsere Anmeldezahlen sind, soweit ich das beurteilen kann, da müsste man vielleicht die Schulleitung fragen, weitgehend stabil, so dass wir echt sagen können, dass wir in Hahn etabliert sind. Ich glaube, das steht außer Frage. Unsere Klassen werden nach oben hin größer, was nicht daran liegt, dass wir vor einigen Jahren höhere Anmeldezahlen hatten, sondern vor allem daran, dass eben viele Kinder nach der sogenannten Erprobungsstufe vom Gymnasium zu uns kommen. Das heißt, viele Kinder schaffen oder bei vielen Kindern merkt man nach der 6. Klasse, dass das Gymnasium vielleicht doch nicht unbedingt die geeignete Schulform ist oder vielleicht noch nicht die geeignete Schulform ist. Und die kommen dann zu uns, sodass unsere höheren Klassen tendenziell immer ein bisschen voller sind. Und da sind wir auch dann fast bei 30 Kindern am Ende.
Wie viele Klassen sind das denn pro Jahrgangsstufe?
Wir sind immer fünfzügig, also Klassen A bis E.
Okay. Ja, ich war früher beim Gymnasium Hochtal und da war es ähnlich. Also wir waren auch da eine riesen Schulfabrik. Ich habe mich da leider durchquälen müssen. Da gab es noch nicht so moderne Konzepte, wie ihr sie heute macht. Ja.
Ich glaube auch, dass das für viele am Ende eine Umstellung war. Also wenn man sich anschaut, unsere Schulleitungen, sowohl Herr Hoffmann als auch Herr Biesdorf, die waren ja vorher schon Schulleitungen beziehungsweise Teile der Real- beziehungsweise Hauptschule. Und ich glaube, das war auch nochmal herausfordernd, von so einem kleinen System auf so ein großes zu gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile fast 1000 Schülerinnen und Schüler. Wir sind 100 Lehrkräfte. Boah. Das ist eine Menge. Das ist viel, ja.
Ja, und umso beeindruckender, dass ihr eben so eng miteinander umgeht, ne? So eben wertschätzend, mitfühlend, dass das eben nicht so eine anonyme Fabrik ist, obwohl da so viele Menschen arbeiten und lernen, ne?
Ich muss auch sagen, am Ende war das für mich der ausschlaggebende Punkt vor, ja, ich glaube eben 2,5 Jahren, zu sagen, dass ich an die Gesamtschule in Hahn gehe. Ich habe mir die vorher mal einfach angeschaut, bevor es dann losging, und habe mich alleine vom Bauchgefühl leiten lassen, weil tatsächlich der Umgang ein anderer ist als an anderen Schulen. Zumindest, was ich jetzt von meinem eigenen sehr begrenzten Erfahrungsschatz sagen kann. Also der Umgang ist extrem herzlich und ich finde auch, das ist aber so sehr gesamtschultypisch, dass auch die Beziehung zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern eine viel engere ist. In dem Sinne, dass man eben auch ganz viel, ich finde es super schön und es ist auch ein großer Vertrauensbeweis, dass Schülerinnen und Schüler mit privaten Problemen im Schulkontext zu uns kommen und eben uns ihr Herz ausschütten, weil sie das Gefühl haben, dass wir wirklich auch vertrauenswürdig sind. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ich weiß nicht, wie vielen Lehrkräften ich private Dinge erzählt hätte, freiwillig. Also wahrscheinlich eher nicht. Und bei uns ist das eben normal. Und es liegt aber auch an diesem guten Verhältnis zueinander. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Toll. Moritz, Schulwechsel geglückt, bist auf einem guten Weg, machst jetzt Abitur, dann nächstes Jahr, ne? 2026, ne?
Ja, genau.
Und so rückblickend war der Schulwechsel für dich gut, ne?
Für mich war der perfekt. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, sehr nette Menschen, ausschließlich nette Menschen, wenn wir ehrlich sind. Und ich finde halt auch einfach, dass das Konzept wirklich super einschlägt. Und für mich persönlich war es halt, wie gesagt, ein voller Erfolg einfach.
Was hat dir am Anfang am meisten geholfen?
Ja, wirklich der Zusammenhalt in der Klasse, aber halt auch die verschiedensten Eigenschaften der Lehrer. Also jeder Lehrer ist anders, aber jeder Lehrer weiß auch, wie man mir helfen konnte in der Schule.
Ja, toll. Also Moritz, dann lassen wir das als Abschlusswort hier heute stehen, weil das ist einfach mal Schule in einem positiven Licht und nicht immer so das, was man so sonst über Schulen liest oder hört. Also nochmal ganz herzlichen Dank für euer Engagement, auch heute Abend. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass man sich abends nochmal hier eine Stunde Zeit nimmt und das Konzept der Öffentlichkeit nochmal näher bringt. Ganz, ganz lieben Dank und ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.